Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag unterstützt mit der Mehrheit der Koalitionsabgeordneten die geplanten Waffenlieferungen an die irakischen Kurden. Union und SPD erklärten heute in der Debatte, der Terror der Miliz Islamischer Staat drohe, die ganze Region ins Chaos zu stürzen. Linkspartei und große Teile der Grünen hielten dagegen, Waffen lösten die Probleme nicht. Die Entscheidung des Bundestags ist nur symbolischer Natur. Die Bundesregierung war auf ein Ja nicht angewiesen.
Sie begannen mit einer gemeinsamen Schweigeminute für die Opfer von Krieg und Verfolgung. Doch bei der Debatte, wie man das Leid der Menschen im Irak abwenden könne, gab es keine einfachen Antworten. Mit leisen Tönen warb die Bundeskanzlerin für Waffenlieferungen. Die Risiken seien ihr bewusst. Aber was passiere, wenn Deutschland nichts täte?
Können wir wirklich warten und hoffen, dass andere sich dieser akuten Gefahr stellen? Nein, dies entspricht nicht unserer Vorstellung von Verantwortung in dieser Situation. Das immense Leid vieler Menschen schreit zum Himmel. Und unsere eigenen Sicherheitsinteressen sind bedroht.
Oppositionsführer Gregor Gysi attackierte, die Regierung greife ohne UN-Mandat in einen Bürgerkrieg ein und exportiere zum wiederholten Male Rüstungsgüter in den Nahen Osten.
Wenn der Irak etwas genug hat, dann sind es Waffen. Und die Peschmerga, ich sage es jetzt schon, nur dass Sie sich später nicht wundern, überlässt nicht selten kampflos ihre Waffen dann auch der Organisation Islamischer Staat.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann widerspricht. Er ist für die Unterstützung der Kurden im Nordirak, auch mit Waffen.
Das, Herr Gysi, ist kein kommerzieller Rüstungsexport, sondern das ist eine Nothilfe zur Rettung von Menschenleben, eine Nothilfe, um Hunderttausende von Flüchtlingen zu schützen.
Die Grünen, bis zuletzt uneins in der Frage von Waffenlieferungen, wehrten sich gegen den Vorwurf, wer nichts liefere, sei auch untätig.
100 LKWs voller Klamotten und Decken und Pharmazie stehen seit 3 Wochen an der Grenze zwischen Türkei und Syrien. Und die Türkei lässt diese humanitären Güter nicht durch. Es ist nicht Nichtstun mit dem NATO-Partner, da mal ein offenes, lautes Wort zu sprechen.
Es war eine äußerst disziplinierte, eine äußerst ernste Debatte heute im Bundestag. Es traten zwar keine neuen Argumente zutage, eine Entscheidung mit so weitreichenden Folgen, da war man sich im Bundestag aber heute mehrheitlich einig, dürfe nicht ohne die Anhörung der Volksvertreter getroffen werden.
Die USA liefern schon seit längerem Waffen an die kurdischen Kämpfer. Militärische Hilfe haben neben Deutschland auch Frankreich und Großbritannien zugesagt. In den vergangenen Wochen war immer deutlicher geworden, dass die Kurden mit ihren meist leichten und alten Waffen der Terrormiliz Islamischer Staat unterlegen sind. Mit dem deutschen Gerät sollen mehrere tausend Kämpfer ausgerüstet werden.
Die Terrormiliz Islamischer Staat ist seit Monaten auf dem Vormarsch. In Syrien und im Irak eroberte sie wichtige Ölquellen, erbeutete Waffen des irakischen Militärs. Nach der Einnahme der irakischen Millionenstadt Mosul im Juni steht sie nun ganz nah an der Grenze zur kurdischen Autonomieregion im Norden. Die kurdischen Kämpfer, die Peschmerga, können sich gegen die IS-Truppen nicht aus eigenen Kräften verteidigen. Deshalb stellt Deutschland nun unter anderem panzerbrechende Milan-Raketen bereit. Die kurdischen Kämpfer sollen dafür in Deutschland geschult werden. Auch 16.000 Sturmgewehre stehen auf der deutschen Lieferliste. Außerdem sollen 240 Panzerfäuste, 40 Maschinengewehre und 10.000 Handgranaten in den Nordirak geliefert werden. Das alles aus Beständen der Bundeswehr. Ein 70-Millionen-Euro-Paket insgesamt. Die erste Tranche soll zusammen mit militärischer Ausrüstung, das sind Nachtsichtgeräte und Schutzwesten etwa, schon im September geliefert werden. Humanitäre Hilfsgüter wie Decken und Medikamente sind bereits in den letzten Wochen aus Deutschland in den Nordirak geschickt worden.
Einzelheiten zur Schulung von Kurden an deutschen Waffen und darüber, wie es um den Zustand der Militärgerätschaften bestellt ist, finden Sie auf tagesschau.de. In Bayern hat die Chefin der Staatskanzlei Harder Tower die Konsequenzen aus der seit Wochen schwelenden Modellbauaffäre gezogen. In einer Pressekonferenz erklärte die CSU-Politikerin am Abend ihren Rücktritt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsvorwürfen. Ein ehemaliger Geschäftspartner sieht sich vom Ehepaar Hardertauer geprellt. Es geht um den Vertrieb von Modellautos, die von Straftätern in der Psychiatrie gefertigt wurden.
Wochenlang stand sie in der Kritik. Jetzt wurde der Druck wohl zu groß. Auch wenn sich Christine Hardertauer heute weiterhin überzeugt gibt, die juristischen Vorwürfe gegen sie auszuräumen, hat die bayerische Staatskanzleichefin Ministerpräsident Seehofer ihren Rücktritt angeboten.
Nach den Erfahrungen mit der öffentlichen Berichterstattung in den letzten Wochen muss ich aber befürchten, dass das Amt und die damit verbundenen politischen Themen komplett überlagert werden würden. Das empfinde ich nicht nur persönlich als unbefriedigend, sondern das entspricht auch nicht meinem Amtsverständnis.
Eine gemeinsame Firma mit ihrem Ehemann Hubert, rechts im Bild, ließ von einem psychisch kranken Dreifachmörder in den Bezirkskrankenhäusern Ansbach und Straubing Modellautos bauen, die dann gewinnbringend weiterverkauft wurden. Ein Geschäftsmodell, das in der CSU moralisch umstritten ist. Zudem erheben die beiden ehemaligen Mitgesellschafter Betrugsvorwürfe. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Für die SPD war der Rücktritt längst überfällig.
Frau Hardertauer hätte im Prinzip schon im Sommer 2013 vor den Landtagswahlen zurücktreten müssen. Bereits damals war klar, dass sie Anfragen falsch beantwortet hat, dass sie die Medien an der Nase herumgeführt hat.
Auch ihr Krisenmanagement und der Umgang mit der Affäre war umstritten. Mit Hardertauers Rücktritt verliert die CSU eine ambitionierte Kronprinzessin.
Am Tag nach der Landtagswahl rückt in Sachsen die Koalitionsfrage in den Mittelpunkt. Ministerpräsident Tillich will die Chancen für Schwarz-Rot ebenso prüfen wie für Schwarz-Grün. CDU-Chefin Merkel hat ihm dafür freie Hand gegeben. Mit der eurokritischen AfD soll es keine Sondierungsgespräche geben. Nach dem vorläufigen Ergebnis kam die CDU auf 39,4%, die Linkspartei auf 18,9% und die SPD auf 12,4%. Die AfD schafft mit 9,7% erstmals den Sprung in einen Landtag. Die Grünen erreichten 5,7%. Den Wiedereinzug nicht geschafft haben die rechtsextreme NPD sowie die bisher mitregierende FDP.
Stanislaw Tillich holt erneut für die CDU den Wahlsieg in Sachsen, aber mit Einbußen. Stimmenentzug aus dem bürgerlichen Lager. Die CDU braucht einen Koalitionspartner. Der Landesvorstand entscheidet zur Stunde über die Aufnahme von Verhandlungen. SPD und Grüne sind Kandidaten.
Ich glaube, dass man nie von vornherein etwas ausschließen sollte. Man sollte offen sein, über alles zu reden, und da sind wir.
Der SPD-Spitzenkandidat will selbstbewusst in Sondierungsgespräche gehen. Der Koalitionsvertrag soll durch einen Mitgliederentscheid abgesegnet werden. Die SPD will darin Themen setzen, die in Sachsen besonders strittig sind.
Die Frage, den Betreuungsschlüssel zu senken, die Frage, den Lehrermangel in den Griff zu bekommen, bei der Polizei den Stellenabbau zu stoppen.
Die AfD zieht erstmals in einen Landtag ein. Ein Zusammengehen mit der Partei hat Ministerpräsident Tillich ausgeschlossen.
Wir denken, dass dieser Prozess gerade erst angefangen hat, dass die CDU in Sachsen und nicht nur bei uns, sondern auch anderswo deutlich nicht nur Wähler weiter verlieren wird, sondern vor allen Dingen Mitglieder, wenn sie weiter den inhaltlichen Diskurs mit uns verweigert.
Den Gesprächen mit der CDU wollen sich die Grünen nicht verweigern. Doch Knackpunkt könnte der Ausstieg aus der Braunkohleförderung werden. Die Grünen wollen anders als die CDU schon 2030 aussteigen. Die Linke wird zwar erneut zweitstärkste Kraft, landet aber wieder auf der Oppositionsbank. Und die NPD wird nicht mehr im Landesparlament sitzen.
Der deutsche Staat hat in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Überschuss von gut 16 Milliarden Euro an Steuern und Beiträgen erzielt. Das ist nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes das größte Plus seit dem Jahr 2000. Eine wichtige Ursache ist der boomende Arbeitsmarkt, der die Steuereinnahmen hat sprudeln lassen. In den vergangenen 3 Monaten ist die Wirtschaftsleistung allerdings wieder leicht geschrumpft. Der Tarifkonflikt bei der Bahn verschärft sich. Die Lokführergewerkschaft GDL wies heute ein neues Angebot des Konzerns zurück und begann am Abend mit einem bundesweiten Warnstreik. Der Ausstand im Güter- und Personenverkehr soll bis 21 Uhr andauern. Die GDL will mehr Geld und kürzere Arbeitszeiten durchsetzen.
Vielleicht hätten sich diese beiden gewünscht, dass ihr Zug bestreikt wird und nicht fährt. Aber er rollt noch aus dem Berliner Hauptbahnhof. Kurz nach 18 Uhr, mitten im Berufsverkehr, wird es dann stiller. Die Gewerkschaft der Lokführer ruft zum Arbeitskampf auf, auch die Zugbegleiter.
Lokführer und Zugbegleiter sind hoch belastet. Wir haben strukturelle Unterdeckung im Personal seit Jahren. Wir haben mehr als 3 Millionen Überstunden und Urlaubsrückstände in beiden Beschäftigtengruppen.
Die GDL erhebt Forderungen auch für die Zugbegleiter, weil sie Lohndumping und Auswirkungen auf die Lokführer befürchtet. Arbeitsbedingungen der Zugbegleiter verhandelt aber die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die Bahn verlangt eine Kooperation beider Gewerkschaften.
Wenn es konkurrierende Tarifverträge gibt zwischen verschiedenen Gewerkschaften für eine und dieselbe Beschäftigungsgruppe, dann ist das in der Praxis nicht zu handhaben. Das würde bedeuten, Mitarbeiter, zum Beispiel Lokführer oder Zugbegleiter, hätten unterschiedliche Arbeitszeiten, unterschiedliche Bezahlung, unterschiedliche Pausenregelungen.
Sollten sich Bahn und Gewerkschaften nicht einigen, drohen neue Streiks. Gut, wer dann keine Termine und ein gutes Buch hat.
Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise ist in Polen an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erinnert worden. Bundespräsident Gauck nahm gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten Komorowski an der zentralen Gedenkfeier auf der Danziger Westerplatte teil. Vor 75 Jahren waren dort die ersten Schüsse gefallen, abgefeuert von einem deutschen Kriegsschiff auf einen polnischen Posten. Gauck wie Komorowski hielten Russland vor, den Frieden in Europa zu gefährden.
Noch nie hat ein aktueller außenpolitischer Konflikt die Gedenkfeierlichkeiten in Polen so beeinflusst wie der in der Ukraine. Vor 75 Jahren genau griff das deutsche Kriegsschiff Schleswig-Holstein ein polnisches Munitionslager an. Die Katastrophe des 20. Jahrhunderts nahm ihren Lauf. Die Verbündeten Polens, sie blieben passiv. Und das klang heute durch, als der polnische Staatspräsident Parallelen zog zur Krise in der Ukraine. Da wird ohne zu zögern internationales Recht gebrochen, der Frieden zerstört. Das ist doch jetzt die gleiche Bedrohung, die damals ganz Europa vernichtet hat. Zudem ist die Erinnerung an die russische Übermacht während des Kalten Kriegs in Polen sehr lebendig. Deshalb ist auch die Unruhe über die Konflikte in der Ukraine hier besonders groß. Der Bundespräsident betonte die Verbundenheit der beiden Länder.
Ja, uns führt heute das Gedenken zusammen. Aber genauso stehen wir zusammen angesichts der aktuellen Bedrohungen. Niemand sollte daran zweifeln. Deutsche und Polen stehen beieinander.
Das Gedenken auf der Westerplatte, es wurde zu einem politischen Manifest.
Unbeugsamkeit und Geschlossenheit, das sind die Signale der beiden Staatsoberhäupter. Russland ist zum Gegner geworden. Vor 5 Jahren noch, da nahmen Angela Merkel und Wladimir Putin gemeinsam an den Gedenkfeierlichkeiten hier in Polen teil. Das ist derzeit schwer vorstellbar.
Berlin und Hamburg gehen ins Rennen um eine deutsche Olympiakandidatur. Beide Städte haben heute ihre Konzepte für die Ausrichtung von Sommerspielen in 2024 oder 2028 präsentiert. Berlin setzt dabei vor allem auf Nachhaltigkeit. Mehr als die Hälfte der Sportstätten, wie zum Beispiel das Olympiastadion, sind bereits fertiggestellt. Hamburg wirbt mit einem Olympiakonzept der kurzen Wege. Geplant sind Sommerspiele am Wasser. Viele der Wettbewerbe sollen im heutigen Hafengelände stattfinden. Im Falle eines Zuschlags wollen beide Städte die Bürger über Olympia abstimmen lassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. September.
Das Tief über Griechenland beschert uns morgen noch etliche Wolken, die dem Osten Deutschlands auch ergiebige Regenfälle bringen. Im Norden und Westen wird es unter Hochdruckeinfluss deutlich freundlicher. Heute Nacht ist es im Westen und Südwesten teilweise klar, sonst gibt's viele Wolken und örtliche Schauer von der Ostsee bis zur Lausitz, zum Teil kräftigen Regen. Morgen im Süden Brandenburgs und in Sachsen weitere Regenfälle. Im übrigen Land regnet oder schauert es nur stellenweise. Vor allem im Norden, Westen und Südwesten scheint gebietsweise die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. An der oberen Donau heute Nacht 5, an der See 14 bis 15 Grad. Morgen Temperaturen von 14 Grad im Chiemgau bis 23 am Niederrhein. Am Mittwoch wird es im Norden oft sonnig, sonst gibt's noch mehr Wolken als Sonne und vereinzelt Regen. Donnerstag und Freitag scheint vielerorts die Sonne bei bis zu 28 Grad. Gebietsweise gibt's aber auch kompaktere Wolken, die einige Schauer und Gewitter bringen.
Thomas Roth meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Tabubruch oder Pflicht zu helfen, die Entscheidung über Waffenlieferungen an die Kurden und Totalschaden mit Modellautos. Wie geschwächt ist die CSU nach dem Harder-Tower-Rücktritt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.